Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
20 Filmfestivals tun sich zusammen und zeigen 10 Tage lang Filme online. Das ist das Konzept von We Are One, a Global Film Festival. Was sich in Corona-Zeiten in der Filmwelt tut, wie zum Beispiel Filmdrehs stattfinden können, das wird uns unter anderem beschäftigen hier in Vollbild. Auch in dieser Welt gab es in der Filmwelt so manche interessante Meldung. Die Oscar Academy hat verkündet, einmalig auch Filme für die Oscars zuzulassen, die nicht im Kino liefen, sondern nur bei Streamingdiensten. Cannes und Venedig und 18 weitere große Festivals haben sich zu einem Online-Festival zusammengetan. Und Kino- und Filmverbände fordern, dass über die Zukunft von Kinos gesprochen wird. Christian Berndt mit den Neuigkeiten aus der Filmwelt in der Corona-Krise.
Er liebt dich nicht.
Und wenn doch?
Eine Szene aus Alles, was zählt. Die Daily Soap wird auch in Corona-Zeiten weitergedreht. Es gibt kein gesetzliches Drehverbot, was der Geschäftsführer von UFA Fiction, Sebastian Werninger, richtig findet.
Jede Produktion hat andere Bedingungen. Es gibt Produktionen im Studio, wo ganz anders gearbeitet werden kann als jetzt bei einem Film, der eben auf der Straße mit Tausenden von Komparsen gedreht wird. Und dementsprechend kann ich ein allgemeines Verbot nicht unterstützen.
Aber Abstandsregeln ausgerechnet bei den auf Herzschmerz gepolten Daily Soaps sind eine Herausforderung, so Markus Bonnemann von UFA Serial Drama, wo Alles, was zählt, produziert wird.
Das war eine unglaubliche Aufgabe der Autorenteams erst einmal, die Szenen umzuschreiben. Wir haben keine Küssszenen im Moment zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich auch dramaturgische Kniffs. Ne? Man kann ja Dinge andeuten und dann blendet man weg oder geht sozusagen nicht ins Detail, sondern überlässt die Fantasie dem Zuschauer.
Ob mehr Züchtigkeit die Lösung sein kann, daran hat Schauspieler Johann von Bülow seine Zweifel. Er hat im März an einem Kinofilm unter Corona-Bedingungen gedreht.
Es gab tatsächlich auch noch so eine eher komische Situation, wo zwei Kollegen auf so einem Sofa miteinander sozusagen mitten im Akt sind. Und der ist mit vielen Verrenkungen irgendwie ganz kreativ gelöst worden, um wenigstens die Gesichter und die Münder einander nicht berühren zu lassen. Aber die Körper waren natürlich nah beieinander. Wie soll man es denn sonst erzählen? Das ist ein bisschen auch ein Rätsel, wie wir das in der mittleren Zukunft hinkriegen sollen.
Die drei schrägen Außenseiter aus Pedro Almodovars 30 Jahre altem Film Fessle mich singen Ich werde widerstehen. Jetzt ist der Song in Spanien zur Hymne geworden, die von den Balkonen gesungen wird. Auf der Website des British Film Institute erscheint eine englischsprachige Tagebuchreihe des spanischen Regisseurs, in der er über die Quarantänesituation in Spanien schreibt. Etwa wie Supermarkttoiletten zum Hotspot für verbotene Sex-Dates werden oder über die prekäre Lage der Kultur und des Films. Der bekomme anders als in Deutschland oder Frankreich keine staatliche Hilfe. Dem französischen Kino geht es im Vergleich zum spanischen noch gut, sagt die Geschäftsführerin des französischen Filmexportverbandes Unifrance, Daniela Elstner.
Es ist eine große Bereitschaft des französischen Staats da, die einzelnen Bedürfnisse wirklich zu bearbeiten und darauf einzugehen. Ob das alles reichen wird, das denke ich, das wissen wir heute natürlich nicht, weil das auch etwas darauf ankommt, wann die Kinos wieder öffnen können.
Die französischen Kinos werden über Steuern auf Eintrittskarten mitfinanziert, die folgejährlich an die Filmtheater fließen. Davon und von Staatshilfen leben die Kinos im Moment.
Jetzt geht die Situation für die Kinos, weil ihr gesamtes Personal Arbeitslosengeld vom Staat bekommt. Und wenn die Stadt der Vermieter ist, dann kann man im Moment die Mieten nicht zahlen und so weiter. Also ich denke, es dürften eigentlich alle so mehr oder weniger überstehen.
Problematisch werde es erst, wenn die Kinos wieder öffnen, aber nur eingeschränkt Karten verkaufen dürfen und damit im nächsten Jahr weniger Geld aus Steuereinnahmen fließt. Trotzdem ist Elstner optimistisch.
Da ist der französische Staat auch sehr dahinterher. Das ist mit sehr viel mit Schulen gearbeitet. Und ich denke, diese Dispositive, die mit den Schulen gemacht werden, sind wirklich sehr wichtig, weil es wird da schon eine Kinokultur weitergegeben, die die Jugendlichen und dann die jungen Erwachsenen weiter ins Kino schickt und lenkt.
Was das deutsche Kino betrifft, ist der Vorsitzende des Filmkunsttheaterverbandes AG Kino, Christian Breuer, skeptischer.
Für Frankreich ist der Film ganz generell ein ganz anderes Gut, sowohl was die nationale Identität betrifft, als auch als Wirtschaftsfaktor, als Exportfaktor. In dem Sinne fördert Frankreich seine Filmindustrie auch bei den Kinos viel höher, viel ausgeprägter als bei uns.
Die AG Kino fordert für die deutschen Kinos einen Stabilitätsfonds, aber auch eine Perspektive für die Wiedereröffnung.
Worauf wir hinweisen, ist, dass Kinos gute räumliche Gegebenheiten haben, um ein Hygienekonzept mit Abstandsregeln umzusetzen. Wir haben anders als im Theater kein Schauspielerensemble, das proben muss oder gemeinsam auf der Bühne steht. Immer unter der Voraussetzung, dass die Infektionszahlen beherrschbar bleiben, müsste uns die Politik sagen, ab welchem Zeitpunkt sie sich vorstellen kann, dann eben auch Kinoveranstaltungen möglich zu machen.
Breuer hofft auf Ende Juli. Vorher, ab Ende Mai, wird Via One stattfinden, ein Online-Filmfestival, an dem sich die wichtigsten Filmfestivals von Cannes bis Venedig beteiligen. Die traditionsreichsten Festivals werden kostenlos Filme zeigen auf YouTube. Aber auch das, meint Breuer, werden die Kinos wegstecken.
Ich glaube, es geht hier in erster Linie um Aufmerksamkeit für Film, für Filmkunst, was wir jetzt hier alle gut gebrauchen können. Aber das Leben eines Festivals, das ist die Begegnung und das Gleiche ist das Kino, das ist das gemeinsame Erleben, das ersetzt eben nicht das Online-Streamen.
Sagt Christian Breuer, Vorsitzender der AG Kino. Die Neuigkeiten aus der Filmwelt in der Corona-Krise hat Christian Berndt für uns zusammengefasst. Wie schwierig es ist, unter Corona-Bedingungen zu drehen, das haben wir eben gehört. Wie es trotzdem stattfinden kann, darum geht es gleich. Immer wieder weisen die führenden Virologen des Landes darauf hin, wir befinden uns nicht am Ende einer Pandemie, sondern am Anfang. Es ist keine Kurzstrecke, sondern eher ein Marathon. Auch für die Filmwelt bedeutet das, wie kann die Industrie diesen Marathon durchhalten? Wie und in welcher Form ist Arbeiten möglich? Wie und in welcher Form sind auch Filmdrehs möglich? Es gibt Pläne für Filmdrehs. Wie die aussehen, das bespreche ich mit Michael Lehmann. Er ist Produktionschef bei Studio Hamburg oder genauer Vorsitzender Geschäftsführer der Studio Hamburg Production Gruppe. Guten Tag, Herr Lehmann.
Ja, guten Tag.
Ja, seit kurzem gibt es in Deutschland wieder Lockerungen. Unter anderem hat der Einzelhandel wieder aufgemacht. Aber noch weiß natürlich keiner so recht, ob das gut geht, ob die Infektionszahlen um die magische Reproduktionszahl 1 bleiben oder doch wieder steigen. Sie planen im Mai Dreharbeiten, zum Beispiel zu Notruf Hafenkante und Praxis mit Mehrblick, einer ZDF-Produktion, die wegen Corona verschoben werden musste. Warum? Wie kam es zu dieser Entscheidung?
Ja, das Warum ist sicherlich erstmal das Wichtigste. Für uns ist es natürlich unsere Arbeit. Für alle anderen Menschen ist es die schönste Nebensache der Welt, Film. Und in diesem Zwiespalt befinden sich viele meiner Kollegen und ich mich auch insbesondere, weil man aus dem Nichts heraus vor einer Herausforderung steht, eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung auf der einen Seite zu haben. Wir arbeiten ja mit vielen Projekten, haben viele Filmproduktionen oder auch Shows und Dokumentationen. Und auf der anderen Seite eben halt auch zu sehen, dass hinter jedem dieser Projekte viele Arbeitnehmer stehen, viele Arbeitsplätze stehen, viele Familien dahinter stehen. Und es natürlich für viele auch eben halt ihr Auskommen ist. Und wir sind ja eine Branche von vielen freien Mitarbeitern. Es drängen ganz, ganz viele Freie und fragen, wann können wir wieder drehen? Das ist natürlich auch so, dass viele von denen nicht so abgesichert sind, wie wir es vielleicht landläufig von festangestellten Mitarbeitern kennen. Und dementsprechend natürlich da der Druck, insbesondere auch wieder arbeiten zu wollen, auch besonders hoch ist. Also gesamtgesellschaftlich, ich glaube, wir haben überall kein Thema so viel diskutiert wie über Corona. Ja, und dementsprechend können wir jetzt nur den Teams neue Angebote machen, unter welchen Bedingungen wir drehen können. Und jetzt kann jeder für sich selber entscheiden, ob er drehen möchte oder nicht drehen möchte.
Das kann ich mir vorstellen, war eine komplizierte und komplexe Angelegenheit, diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Ein Filmteam besteht ja aus vielen Menschen. Welche Gedanken sind eingeflossen, um die Hygieneregeln, den Sicherheitsabstand etc. zu gewährleisten?
Also wir haben jetzt für unser Haus, für die unterschiedlichsten Produktionen doch einen Maßnahmenkatalog entwickelt. Und das fängt natürlich an, dass wir die ganz normalen Hygienebedingungen, die wir jetzt alle kennen, versuchen umzusetzen. Wir wollen den Drehtag so gestalten, dass wir Schleusen haben, dass wir die Kontaktflächen der Menschen, die miteinander arbeiten, reduzieren. Sprich, das Beleuchterteam mit dem Kamerateam, die Maske untereinander, die Garderobe untereinander. So, dann stellen sich natürlich solche Fragen. Wie können wir denn überhaupt für eine Maskenbildnerin Sicherheit herbeiführen? Mittlerweile diskutieren wir da den Friseurparagrafen, den es ja mittlerweile gibt, wie Friseurbetriebe wieder aufmachen. Kommen wir hin zu den Schauspielern. Und das ist ja die schwierigste Situation, weil da ist ja Kontakt eigentlich nicht zu vermeiden. Und da steht für uns zuallererst erstmal im Vordergrund, dass wir sagen, testen, testen, testen. Das ist unsere einzige Möglichkeit, wenn wir in die Situation kommen können, Sicherheit zu schaffen. Sprich, ein Team startet und wenn ein Team startet, würden wir das gerne einmal testen lassen, sodass wir überhaupt erstmal feststellen können, sind wir mit einem gesunden Team unterwegs. Dann für die Schauspieler eine große Sicherheit zu schaffen, dass sie in den Szenen, in denen sie eng spielen müssten oder müssen, dass wir diese Szenen dann auch unter einem starken Sicherheitsfaktor auch anbieten können. Ja, und dann fangen wir an, die Drehbücher umzuschreiben. Wir verlegen Szenen nach draußen. Wir versuchen, die Drehbücher wirklich erstmal auf Abstand zu schreiben, sodass wir vielleicht Kernszenen für uns nochmal herausfinden können, verifizieren können, für die Tage wir dann testen müssen, unsere Schauspieler. Also jedes unserer Projekte hat auch eine Besonderheit. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Reihe auf Rügen. Da haben wir gesagt, okay, wir schicken ein getestetes Team nach Rügen. Wir wissen, dass dort ja eigentlich die Fallzahlen sehr gering sind und sagen, dass wir in eine Drehquarantäne uns begeben. Für uns ist es so, wenn wir einen Dreh gewährleisten wollen, dann müssen wir diese Angebote an die Menschen machen. Aber wir müssen auch eine relative Sicherheit bekommen, weil wir haben nichts davon, einen teuren Dreh in der Mitte abzubrechen. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben 3 Serien und 4 Fernsehspiele abgebrochen, im Dreh abgebrochen. Und wir haben zusätzlich 5 Fernsehspiele, die wir im April drehen wollten. Die haben wir auch noch verschoben. Das ist ein Umsatzvolumen von 20 Millionen, die wir alleine in diesem Frühjahr abbrechen oder verschieben mussten. Und das hält man auch als große Firma nur bedingt durch.
Wie können Sie denn jetzt, wenn Sie in den Dreh gehen, einigermaßen dieses finanzielle Risiko minimieren? Sie haben ja schon gesagt, die Testung etc., aber man kann ja trotzdem nicht gewährleisten, dass es keinen Corona-Fall am Set gibt. Also gerade wenn Sie Serien drehen, sowas wie chronologisches Drehen oder so, ist das mit in die Überlegung eingeflossen?
Ja. Auf Rügen, um dabei dem Beispiel zu bleiben, wollten wir 2x90 Minuten drehen. Dies dreht man normalerweise nicht chronologisch, sondern durcheinander, um eine gewisse Wirtschaftlichkeit auch dahinter zu finden. Das heißt, die beiden Bücher werden je nach Drehorten quasi kombiniert und die Schauspieler spielen Szenen aus 2 verschiedenen Büchern. So, dies ist natürlich nicht mehr möglich, weil wenn wir dann eine Situation hätten, dass wir wieder abbrechen müssten, dann würden wir ja vor einem wirtschaftlichen Schaden stehen von 2 Projekten. Also haben wir gesagt, nein, wir drehen diese Projekte hintereinander. Das ist ein kostenverstärkender Faktor, aber gleichzeitig ein risikominimierender Faktor. Wenn wir weiter drehen wollen, dann müssen wir eben halt risikominimierende Faktoren in unser Arbeitsumfeld einbauen.
Das Projekt auf Rügen ist Praxis mit Mehrblick. Das ist ja nun noch ein besonderer Fall mit Mecklenburg-Vorpommern, die ja nun auch mit Einreisen von Menschen, die nicht ihren ersten Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern haben, sehr streng sind. Wie mussten Sie um bestimmte Regelungen auch noch drumherum planen, was Drehs angeht? Verschiedene Bundesländer haben unterschiedliche Regelungen, wo gedreht werden darf. In Bayern durfte bis Mitte April nicht auf öffentlichem Gelände gedreht werden, in Berlin schon. Inwiefern mussten Sie solche Regelungen berücksichtigen?
Ja, und um das noch zu erweitern, und wir haben ab August einen großen Eventfilm, den wir drehen wollen. Den wollten wir zum Teil in Tschechien drehen und das können wir uns von heute auch gar nicht vorstellen, dass wir in Tschechien drehen werden.
Genau, denn also die Ländergrenzen sind auch zu. Ja.
Und im Kleinen ist es so, ja, wir kämpfen um jede einzelne Drehgenehmigung. Grundsätzlich müssen wir ja jegliche unserer Drehs genehmigen lassen, besonders wenn sie auf öffentlichem Grund sind. Ja, und dementsprechend haben wir jedes Mal die Situation, dass wir das diskutieren. Und natürlich wird jedes Mal, wenn alle unsere Maßnahmen, die wir haben, Fieber messen, testen, durchdiskutiert. Und natürlich hoffen wir, dass die Erkenntnisse, die sich aus der Heinsberg-Studie ergeben und so weiter, dass diese sich gesamtgesellschaftlich natürlich dann auch irgendwann durchsetzen werden, sodass wir genauer wissen, wie sind denn jetzt eigentlich die Übertragungswege? Sind sie so, wie wir es gedacht haben? Sind sie vielleicht ein bisschen differenzierter? Wie wird sich das auf unser Arbeitsleben in der Zukunft auswirken?
Sie sind auch Produzent von Berlin, Berlin, der Film. Das war eigentlich eine Kinoproduktion. Nun läuft er ab nächster Woche bei Netflix. Konstantin-Chef Martin Moskowitsch hat noch vor ein paar Wochen hier bei uns in der Sendung gesagt, Streaming-Auswertung alleine rechne sich nicht, Kino sei diesbezüglich essentiell. Warum nun doch Netflix? Nach dem Motto, lieber den Spatz in der Hand?
Nein, also das muss man dann nochmal ein bisschen differenzierter sehen. Auch das wiederum für jeden Film differenziert sein. Und da ja Konstantin unser Verleiher ist und Martin Moschwitz da mein Partner ist, kann ich das auch sozusagen für uns beide dort jetzt erklären. Er hat es eigentlich grundsätzlich richtig gesagt und ich glaube, er wollte damit grundsätzlich auch zum Ausdruck bringen, wie sehr wir zum Kino stehen. Gleichwohl, jedes einzelne Projekt hat dort nochmal seine Besonderheiten. In dem Falle gibt es ja auch dazu eine Serie und Netflix konnte die Serie wie den Film erwerben und war dementsprechend auch bereit, unsere Bedürfnisse sehr im Fokus zu haben. Und dementsprechend ist es hier in keinster Weise ein Spatz in der Hand. Und man darf ja auch nicht übersehen, wenn Sie sagen, Martin Moschkowitz hat es vor ein paar Wochen in der Sendung gesagt, dann sage ich, ein paar Wochen später ist der wirtschaftliche Druck auch für uns alle nochmal viel größer geworden. Also das war für uns wirtschaftlich sehr notwendig gewesen, den Film dann über Netflix auszuwerten. Und ich bin sehr dankbar, dass die Förderer dies für sich auch erkannt haben und uns dort unterstützt haben, genauso wie unsere Partner von der Digeto, dass alle da mitgegangen sind. Weil ansonsten wäre dieser Film irgendwann mal im Herbst rausgekommen. Das gesamte Geld für die P&A, für das Marketing war schon ausgegeben. Ein zweites Mal das auszugeben, ist wirtschaftlich nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Und dann wäre dieser Film klein herausgebracht worden, nochmal im Kino irgendwann mal in Konkurrenz mit sehr viel US-Ware, wäre zwei Wochen im Kino geblieben und wäre dann einfach untergegangen. Und das wünscht man keinem Film. Und was es bedeutet, am Tag ein paar Stunden vor der Premiere zu erfahren, dass die Premiere abgesagt wird und dann zwei Stunden später zu erfahren, dass der gesamte Film nicht mehr ins Kino kommt, das kann man sich im Produzentenherz gar nicht vorstellen, was das bedeutet.
Denn das war genau das Wochenende, als dann beschlossen wurde, auch die Kinos zuzumachen. Genau. Die Menschen waren quasi schon in ihrer Gala-Kleidung, um zur Premiere zu gehen.
Genau, so war es, ja.
Michael Lehmann, Produktionschef bei Studio Hamburg. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite und bleiben Sie alle gesund und ganz frohgemut und gucken Sie gut nach vorne.
Vielen Dank. Und wir werden in der kommenden Stunde hier in Vollbild auch noch auf den besagten Film Berlin, Berlin eingehen. Sie waren Seefahrer, Händler, Plünderer, Krieger und Handwerker. Die Wikinger, diese rätselhaften Nordmänner. Sie bieten immer wieder Stoff für Kinofilme und Serien. Vikings etwa, eine Serie, die bald in die sechste Staffel geht. Oder The Last Kingdom, seit dieser Woche in der vierten Staffel bei Netflix zu sehen. The Last Kingdom basiert auf dem Roman von Bernard Cornwell und spielt im 9. Jahrhundert in England, einem zerrissenen Land, aufgespalten in verschiedene Fürstentümer, in denen Angelsachsen gegen Wikinger und alle irgendwie untereinander kämpfen. When we fight with one heart. I know you will do what is right. Stand back! Where does it come from? This courage. Ja, zweifellos, es ist eine Männerwelt, aber mit dabei ist auch eine Frau, Breeda, Verbündete des Protagonisten Uhtred. Die wird gespielt von Emily Cox, einer 35-jährigen Schauspielerin, die britisch-irische Eltern hat, aber in Wien aufgewachsen ist und in Berlin und Wien lebt. Mit ihr habe ich mich vor der Sendung per Videokonferenz verabredet.
Guten Tag, Emily Cox.
Guten Tag.
Sie spielen in The Last Kingdom Breeda, eine nicht gerade zimperliche, bewaffnete Wikingerin, die mit dem Protagonisten Uhtred ja irgendwie verbandelt ist. Es ist jetzt die vierte Staffel. Wie würden Sie die Entwicklung ihrer Figur über diese vier Staffeln beschreiben?
Also ich finde die Entwicklung der Figur von Breeda über diese vier Staffeln wahnsinnig spannend, weil sie fängt an als Schwester, Schrägstrich, Geliebte, wobei das klingt jetzt krasser als es ist. Sie ist keine leibliche Schwester von Uhtred, sondern sie wächst mit ihm auf, ab dem Alter von 7 Jahren. Und sie fängt als relativ lebensbejahende, naive, junge Frau an. Und im Laufe der Zeit passieren ziemlich viele, ziemlich schreckliche Dinge und sie wird immer radikaler und immer härter und immer verbitterter letzten Endes. Und diese vielen unterschiedlichen Facetten von einer Person zu zeigen, beziehungsweise da wirklich einzutauchen, ist halt wahnsinnig spannend. Also das habe ich so noch nie erlebt bei einer Figur.
Die Serie beschreibt eine Welt aus Kampf und Macht und Regieren. Es geht rau zu, es gibt natürlich auch Liebesszenen. Aber welche Stellung haben Sie als Frau in diesem Kosmos? Welche Stellung haben Frauen überhaupt?
Das ist das Tolle an der Figur. Also Breeda ist eine unglaublich starke Frau, die immer sagt, was sie denkt. Ich liebe ihren Humor. Und sie ist der absoluten Überzeugung, das finde ich ganz großartig an ihr, dass sie als Frau nicht weniger wert ist als ein Mann. Und dass sie genauso gut kämpfen kann wie ein Mann und einfach alles kann, was Männer auch können. Und das in dieser Zeit, wo das kein sehr typischer Gedanke war. Das heißt, wenn sie eine Frau wäre, die wirklich existiert hätte, könnte man vielleicht sagen, sie war sowas wie die erste Feministin. Und darin, so viel dazu.
Sie haben, oder die Serie wurde in Ungarn gedreht, viel im Wald, viel in der Natur. Wie körperlich herausfordernd war das?
Also es ist körperlich tatsächlich sehr herausfordernd. Einerseits natürlich wegen der ganzen Kampfszenen und wegen dem Reiten. Ich habe gelernt, wie man Äxte wirft und so. Und das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht, weil dass man das so hinbekommt, dass sich das dann auch so dreht, da muss man schon eine Zeit lang üben. Und was tatsächlich körperlich sehr herausfordernd war, zum Beispiel jetzt bei der letzten 4. Staffel, es wird ja in Ungarn gedreht und da ist es nochmal einen Tacken heißer als in Deutschland und Österreich im Sommer. Auf jeden Fall vorigen Sommer, da hat es echt über 40 Grad gehabt. Und wir waren da mitten auf einem Feld und die Sonne hat geschienen und die Kostüme sind aber mehr oder weniger die gleichen, die wir auch im Winter anhaben. Das heißt, man hat da Felle an und so Lederstiefel und so. Es ist wirklich sehr, 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 sehr heiß. Und dann in dieser Hitze 8-9 Stunden über dieses Feld zu laufen und immer wieder die Kampfszene zu drehen, ist körperlich definitiv eine sehr, sehr große Herausforderung.
Ihr Vater ist Engländer, Ihre Mutter Irin, aufgewachsen sind Sie in Wien. Schauspiel haben Sie auch in Wien studiert, am Max-Reinhardt-Seminar. Und Sie haben dann erst mal jahrelang, 7 Jahre, 8 Jahre auf Deutsch gedreht, gearbeitet. Mhm. So fließend Ihr Englisch natürlich auch ist, ich kann mir vorstellen, die Arbeitssprache war lange Zeit Deutsch, bis dann die Dreharbeiten zu The Last Kingdom und dann auch Homeland begannen. Inwieweit war es eine Herausforderung, auf Englisch zu drehen oder war es das?
Ich liebe es total, auf Englisch zu drehen. Und es war immer ein Wunsch von mir, aber nie was, was ich irgendwie forciert habe oder jetzt so bewusst gesucht habe. Diese Rolle hat mich irgendwie gefunden. Das war totales Glück. Letzten Endes, finde ich, ist der Unterschied, ob ich jetzt Deutsch spreche oder Englisch, gar nicht so groß. Das ist eine Frage, die mir ganz oft Leute stellen, auf welcher Sprache ich träume. Und ich träume immer natürlich in der Sprache, in der ich mich gerade mit demjenigen unterhalte. Also wenn ich mich mit meiner Mama unterhalte in meinem Traum, dann spreche ich Englisch. Und wenn ich jetzt mit irgendwie einer Freundin aus Berlin rede, dann rede ich Deutsch. Und so ist es irgendwie auch beim Spielen. Also ich merke gar nicht so richtig, welche Sprache ich gerade spreche. Also es macht jetzt nicht so einen riesengroßen Unterschied.
Es gibt ja bei The Last Kingdom ein festes Drehbuch, alles ist geskriptet, anders als bei einer Comedy-Fernsehserie, bei der Sie ja auch mitmachen, Jerks mit Christian Ulm und Fahri Yardim. Da spielen Sie die Freundin von Christian. Da gibt es zwar einen Plot, aber den Text müssen Sie selber finden. Es wird viel improvisiert. Es sind natürlich andere schauspielerische Muskeln, die da gefordert werden. Aber gibt es eine Art, die Ihnen mehr liegt oder anders, wie verändert das die Arbeit?
Also ich liebe es beim Spielen, wenn Dinge wirklich im Moment passieren und wenn die ungeplant sind. Das liebe ich bei beiden. Also das liebe ich sowohl bei normalen, unter Anführungszeichen, Projekten, also mit einem Drehbuch, das irgendwie Texte vorgegeben hat, als auch beim Improvisieren. Ich finde, das ist gar nicht so ein großer Unterschied, weil, also letzten Endes versuche ich immer so ranzugehen, dass ich mir davor nichts vornehme, sondern dass ich möglichst offen bin für den Moment und für das, was vom anderen kommt im Moment und dann so zu reagieren, wie ich eben reagiere, also ungeplant. Ich liebe das Improvisieren bei Jerks total. Ich finde, es macht unglaublichen Spaß. Was auch sehr, sehr, sehr stark natürlich an Fahri, Feline und Christian liegt, weil die unendlich schnell sind im Kopf und sehr, 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 sehr lustig und man eigentlich nichts mehr machen muss, außer zu reagieren und das auszuhalten, dass sie diese Dinge gerade sagen und die Dinge tun, die sie tun.
Leider sind auch im Augenblick zu Jerks die Dreharbeiten nicht möglich. Eigentlich sollten im Juni auch die Dreharbeiten zu Alma und Oscar beginnen, einer österreichisch-deutsch-schweizerisch-tschechischen Koproduktion. Ich erwähne das auch, weil ja auch gerade die Grenzen zu diesen Ländern zu sind. Sie sollen Alma Mahler spielen, die sich nach dem Tod ihres Mannes Gustav Mahler auf eine Affäre mit Oskar Kokoschka einlässt. Was sind die Pläne für den Film? Bereiten Sie sich da jetzt trotzdem vor?
Also ja, ab dem 7. Juni hätte ich das eigentlich drehen sollen. Ich bereite mich jetzt insofern vor, dass ich ganz viel Klavier übe. Ich habe nicht den Anspruch an mich, ich würde wahnsinnig gerne, wenn wir das dann wirklich drehen, die Stellen, die Mahler spielt, also die Alma spielt, wirklich selber zu spielen, also das nicht dubeln zu lassen. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ich habe ja das Glück quasi, also jetzt vor allem in Bezug auf diese Rolle oder generell auch das Glück, Meine Eltern sind beide Pianisten, das heißt, ich bin mit Klavier aufgewachsen. Mhm. Wobei ich aber als Kind immer nur so ein bisschen gespielt habe und mich immer wahnsinnig geärgert habe, dass meine Eltern so viel besser spielen als ich. Und deswegen dann relativ schnell auch wieder aufgehört habe. Und jetzt die Möglichkeit zu haben, für diese Rolle wirklich ins Klavierfach einzutauchen und das so gut zu lernen, wie ich kann, darauf freue ich mich wahnsinnig. Das mache ich gerade und ich lese ganz, das Tolle ist, es ist ja eine wirklich real existierende Figur gewesen. Das heißt, es gibt ganz viele Bücher. Ich habe ihre Tagebücher, die ich gerade lese. Und ich versuche das jetzt gerade so ein bisschen als Chance zu begreifen, mich noch tiefer reinzubegeben, als ich es vielleicht geschafft hätte, wenn ich jetzt schon am 7. Juni hätte angefangen zu drehen.
Gibt es denn Pläne für Drehs?
Ja, also es ist klar, dass wir drehen, aber wann ist komplett unklar.
Eigentlich waren wir vorgestern auch verabredet für das Gespräch, dann kam aber, habe ich gehört, ein Casting rein, Videocasting. Wie ist es eigentlich im Augenblick, Castings zu machen, wo ja gar nicht genau klar ist, wann überhaupt wieder wie gedreht wird?
Also generell muss ich sagen, sind zurzeit bei mir auf jeden Fall wenig Castings und ich glaube, dass generell gerade nicht so viel gecastet wird, weil das eben alles so unklar ist. Das war jetzt konkret ein Casting für ein amerikanisches Projekt und das war eben ein E-Casting, das heißt, man nimmt das selber zu Hause auf, mit dem Handy oder was auch immer. Das habe ich dann auch gemacht. Und ja, also die haben da auch dazu geschrieben, das sollte eigentlich dann und dann gedreht werden, aber ist halt völlig unklar, ob, wegen Corona. Aber sie machen jetzt trotzdem einfach mal das Casting. Die nutzen auch ihre Zeit und besetzen einfach weiter. Ist ja auch gut, weil dann, wenn alles wieder losgeht, wird das wahrscheinlich relativ stressig alles werden. Dann werden wahrscheinlich alle Projekte gleichzeitig losgehen. Alle werden wahnsinnig viel zu tun haben. Das heißt, ich kann das gut verstehen, dass sie das jetzt gerade machen. Und ich habe ja auch gut Zeit, also ich kann gerne zu Hause Castings aufnehmen. Mir macht ja Spielen Gott sei Dank total Spaß. Deswegen, ich habe gestern auch wieder gemerkt, endlich kann ich wieder spielen. Es ist einfach cool. Es macht einfach Spaß.
Selbst wenn es zu Hause ist. Emily Cox, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch.
Filme nachholen, wenn nicht jetzt, wann dann? Das dachten sich auch Kulturjournalisten des britischen Guardian und haben die Reihe I've Never Seen gestartet. In der schauen die Journalisten große Klassiker der Filmgeschichte, die sie bislang noch nicht gesehen haben, und schreiben dann drüber. Mit dabei unter anderem Titanic, Shining und alle James-Bond-Filme. Patrick Wilinski, der Mann ohne Lücken, was Filmklassiker angeht, hat sich die Texte durchgelesen. Patrick, ist das Spielerei oder ein spielerischer Ansatz von Filmkritik?
Ja, es ist erstmal so eine feuilletonistisch-publizistische Idee, die uns Corona hier geschenkt hat. Das machen auch viele Zeitungen. Ich glaube, die Zeit hat hier in Deutschland vor 2 Wochen Regisseure nach ihren Guilty Pleasures gefragt. Und daraus sind auch so Texte entstanden, die auch in diese Richtung gingen. Also der Ansatz des Guardians, den ich wiederum interessant finde, ist, weil die Form, über die die Journalisten dann verfügen, sehr frei ist. Also man kann schreiben, wie man möchte. Die einzige Voraussetzung ist natürlich, den Film, den man nie zuvor gesehen hat, endlich gesehen zu haben. Und was dabei entstanden ist, das sind jetzt vielleicht keine neuen Formen der Filmkritik, eher mal so lustige Entschuldigungsbriefe, wieso man es bislang nicht geschafft hat, zum Beispiel Forrest Gump zu sehen oder Titanic. Die meisten zeigen sich übrigens, das fand ich dann doch schön, erstaunt über die tolle Qualität der Filme, sprich, man verpasst ja vielleicht doch etwas, wenn man Klassiker nicht gesehen hat.
Was heißt eigentlich Klassiker? Also stellt das nicht auch dann die Frage nach dem Filmkanon, also im Sinne von, was muss man gesehen haben?
Ja, man könnte ja diese Reihe auch so ein bisschen so als popkulturelles Experiment auffassen. Die Frage ist natürlich, welchen Wert haben diese kulturellen Artefakte, so ein Film wie Titanic, noch für Zuschauerschaften? Und das sieht man am besten an den Kommentaren. Diese Beiträge werden unglaublich kommentiert. Vor allem viele empören sich, wie können sie es wagen, diesen Film noch nie gesehen zu haben? Wie können sie sich Kulturjournalist nennen? Aber viele erinnern sich dann auch an die Zeit, als sie sich Titanic angesehen haben oder Chinatown. Und es ist ja interessant zu sehen, dass sowas mit Film gut funktioniert, weil es dann doch noch so eine Art Kollektivwissen ist. Wir alle haben Titanic gesehen, würde man meinen, bis auf Zen Brooks anscheinend hier vom Guardian. Ich frage mich auch, als ich das gelesen habe, ob das mit Büchern funktioniert hätte. Weil ich glaube, wenn Literaturredakteure schreiben, ja, ich kenne den Zauberberg nur in Ausschnitten, ist das vielleicht peinlich. Aber würde das so eine Welle an Kommentaren und auch an Dialog noch mal aufnehmen? auffassen. Ich glaube, dass Film, Serien müsste man ja auch vielleicht nochmal mittlerweile dazu nehmen, noch so eine andere Art von Kollektivgedächtnis aufrufen. Das fand ich dann auch schon irgendwie ja schön zu sehen, auch wenn ich vielleicht kein großer Fan von Titanic bin und da die Aufregung so ein bisschen fehl am Platz finde. Aber ansonsten finde ich das ganz interessant. Ob es einen Filmkanon geben sollte, ist wiederum eine andere Frage.
Ist ja vielleicht auch interessant in einem Land wie Großbritannien, wo die Filmkultur ja nochmal deutlich präsenter ist als vielleicht in Deutschland, stellt sich auch die Frage, wie sinnvoll ist ein Filmkanon heute?
Ja, also diese Frage wird jedes Jahr mindestens 7-mal von deutschen Feuilletons gestellt und wir haben immer noch keine Antwort. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, es gab vor, glaube ich, 10 Jahren den Versuch der Bundeszentrale für politische Bildung mit einer Expertenkommission so eine Art Standardkanon für Schüler zu machen. Das ist auch irgendwie nach hinten losgegangen. Es gibt so Alternativkanons für Science-Fiction-Literatur, die immer mal wieder hochkommen in Feuilletons. Das sind so nette Versuche, die immer aber wieder diesen Zwang darstellen. Ich glaube, wenn mir jemand sagen würde, du musst diese Bücher lesen, würde ich schon so renitent wie ich bin sagen, ich will aber die anderen lesen, die dazwischen sind. Ich finde, was jetzt Corona zeigt, ist weniger ein standardisierter Kanon, der wichtig ist, sondern wenn Regisseure wie Guillermo del Toro zum Beispiel ihre Filme jetzt präsentieren, die sie sehen, ist das ja auch eine Art von Kanon und weckt auch vielleicht ein anderes Interesse, als wenn so ein Filmkritiker oder eine Wissenschaftseinrichtung sagt, das muss man gesehen haben. Vielleicht ist das ja so ein Zwischenweg eines Kanons, der auch mir ehrlich gesagt viel mehr Spaß macht, großen Regisseuren hinterher zu gucken.
Ja, Pedro Almodovar hat jetzt auch geschrieben in seinem Blog, welche Filme er jetzt in der Corona-Zeit guckt, was ja auch zum einen so ein bisschen so ein Vermächtnis ist. Diese Filme haben mich, Pedro Almodovar, beeinflusst und ich finde auch, ihr solltet die gucken. So entsteht ja dann auch ein Kanon über die Diskussion darüber.
Und früher oder später kommt jeder zu Casablanca oder Citizen Kane. Das ist ja das Schöne, alle Wege führen zu Citizen Kane.
Genau, aber das ist vielleicht lange genug her, als dass man sich darüber schon geeinigt hat, dass es ein kanonischer Film ist. Genau. Bei Titanic ist es vielleicht noch ein bisschen anders.
Ja.
Es gab auch einen Text zu Paul Thomas Andersons There Will Be Blood und dieser Text sorgte im Netz für viel Aufregung. Es gab den Hashtag There Will Be Blood auf Twitter und der war in den Top 10 der am meisten diskutierten. Das 13 Jahre nach Filmstart, was erregte die Gemüter?
Das ist ein besonderer Fall, auch eine Ausnahme unter den Texten, weil die Autorin wenig über den Film schreibt, sondern vielmehr ihrer Meinung nach eine Art Hype dekonstruiert, weil vor allem heterosexuelle Männerfantasien diesen Film überhaupt auf so einen Kultstatus gefasst haben. Also sie hat sich den Film jetzt endlich angesehen, schreibt aber über ihre nichtsnutzigen Ex-Freunde, die sie immer dazu gezwungen haben, diesen Film zu sehen. Und so richtig am Film bleibt sie dabei gar nicht. Und damit ist sie ja auch so eine, der Text vor allem, so eine Repräsentation eines zeitgeistigen Filmlesens. Also das Zählen von Frauenkörpern vor der Kamera wird schon als filmkritische Leistung angesehen, weil es stimmt, Frauenfiguren sind in diesem Film nun wirklich Nebensache. Aber sagt das irgendetwas über die Qualität des Films an sich, warum er von vielen als groß angesehen wird oder zumindest als interessant? Da sieht man auch die Beschränkungen so einer freien Form, wie es der Guardian jetzt ausprobiert hat. Also einen analytischen Gedanken zu There Will Be Blood finde ich da wenig. Viel mehr analytische Gedanken zu ihren Ex-Freunden wiederum.
Wie deiner Meinung nach hätte sie es besser machen können?
Ja, besser ist jetzt schlecht, aber ich meine, es wäre vielleicht ja schön gewesen, vor allem weil es ja kein neuer Film ist, den man nicht unter Deadline verfasst, dass man sie erstmal fragt, was macht der Film? Und da fällt dieser Satz in dem Text, den ich so schön finde, There Will Be Blood interessiert sich nur für seine Hauptfigur. Ja, das ist schon mal gut, wenn sich ein Film für seine Hauptfigur interessiert. Aber man könnte zum Beispiel gucken, wer ist Paul Thomas Anderson? Dann würde man auf Filme stoßen wie The Master oder Punch Drunk Love, wo es nur vor allem um große Verführer geht, also Menschen, wo Paul Thomas Anderson sich fragt, wie schaffen sie das, andere Menschen zu manipulieren? Welche Techniken von Rhetorik, von Körperhaltung? Und in kleinen Szenen zeigt er das ja sehr genau. Dann könnte man sich fragen, wie zeigt er das, dass er auf Gegenschnitte verzichtet, dass er alles vor allem inszeniert, indem er Schauspieler vor der Kamera bewegen lässt, unsere Aufmerksamkeit an Blicken entlangläuft. Und dann könnte man ja zu dem Schluss kommen, das macht diesen Film interessanter als andere Filme, macht Paul Thomas Anderson vielleicht zu einem Regisseur, der anders inszeniert. Das wäre eine Art Filmkritik und keine Zeitgeistkritik. Und da hätten wir auch eine Art von Mehrwert, ne?
Jetzt natürlich die entscheidende Frage, über welchen Text würdest du schreiben?
Das heißt, welchen Film habe ich nicht gesehen und habe häufig behauptet, ich hätte ihn gesehen? The Big Lebowski von den Coen-Brüdern. Ich habe noch nie den Dude gesehen.
Nein, wie kannst du?
Ich kenne alle Szenen oder viele Szenen. Ich weiß, worum es geht, aber ich habe es noch nie geschafft, diesen Film an einem Stück zu sehen. Das ist so mein weißer Fleck, von dem es sicherlich noch einige geben wird. Aber über den würde ich schreiben.
Möchtest du auch meinen?
Ja, natürlich. Und du?
Du hast ja neulich diese Sendung gemacht über Fenster im Kino.
Ja.
Und da fiel mir auf, dass ich noch nie Virgin Suicides von Sofia Coppola gesehen habe.
Ah ja. Aber das Gute daran ist ja, wenn nicht jetzt, wann dann? So ist doch der Satz, ne?
Ja, leider ist die Liste der Filme, die ich noch unbedingt gucken möchte, so lang, dass, ich nehme ihn dort auf.
Ja, sehr gut.
The Classic Film I've Never Seen, das ist die Reihe, in der sich Journalisten im Guardian dem Klassiker widmen, den sie nie gesehen haben. Im Jahr 2002, als das Wort Binge noch nicht erfunden wurde und man ganz normal von Woche zu Woche auf die nächste Folge seiner Lieblingsserie warten musste, da gab es im öffentlich-rechtlichen Vorabendprogramm eine Jugendserie, die für damalige Verhältnisse schon fast bahnbrechend war. Berlin, Berlin. Über 3 Staffeln lang ging es um die Großstadtabenteuer von Lolle, einer jungen Frau, die vom Land in die Hauptstadt kam, um Comiczeichnerin werden zu wollen. Aus der Serie wurde nun ein Film. Wir haben ihn hier in Vollbild im Gespräch mit dem Produzenten Michael Lehmann schon erwähnt. Der sollte eigentlich im März ins Kino kommen, aber die Kinos hatten zu. Jetzt wird Berlin, Berlin, der Film, ab kommendem Freitag auf Netflix zu sehen sein. Anna Wollner hat den Film gesehen und ist Fan der alten ARD-Serie. Mit der beginnt dann ihre Reise durch das Leben von Lolle.
In Extremsituationen reagieren Menschen anders, als sie normalerweise reagieren würden.
Sie reagieren in Extremsituationen extrem.
Das ist die Catchphrase, der vermutlich meist zitierteste und am häufigsten gesagte Satz aus Berlin, Berlin. Die Lebenseinstellung und Entschuldigung für alles von Lolle, ihres Zeichens Landei aus Malente, nach dem Abitur vom Freund sitzen gelassen und nach Berlin gezogen, in die WG ihres Cousins Sven. 4 Staffeln lang konnte man Lolle beim Erwachsenwerden zusehen oder zumindest beim Versuch dabei. Unglückliche Männergeschichten, Streit mit der besten Freundin Rosalie, einer Lesbe, der Wunsch, Comiczeichnerin zu werden und sich kreativ auszuleben. Lolle wurde schnell zur Projektionsfläche für junge Frauen. Eine weibliche Hauptfigur in einer Vorabendserie, die sich von Männergeschichte zu Männergeschichte hangelte und dabei ein emanzipiertes Leben in der Großstadt führte. Hauptdarstellerin Felicitas Woll erinnert sich an Parallelen zu ihrem eigenen Leben.
Also ich habe mit ihr ja eigentlich 1:1 alles auch so erlebt, wie es war. Dieses aus dem Zug steigen und irgendwie ankommen, Bahnhof Zoo noch, ja, wo du denkst, was ist los, wo bin ich? Aber es war so eine Unbekümmertheit, also einfach dieses mitten rein ins Leben wollen und einfach gucken, wo es hingeht und Abenteuerlust und auch ein bisschen Angst davor, was passiert, weil alles so groß war und Berlin noch so groß war und wild war.
Diese Abenteuerlust hatte sich auf die 4 Staffeln übertragen. Für 2002 war Berlin Berlin gewagt und progressiv, hat Genres vermischt und die fiktionale Handlung immer wieder unterbrochen. Lolles Wunsch, Comiczeichnerin zu werden, hat die Serie auch visuell aufgenommen. Immer wieder wurden Lolles Handlungen und Gefühle durch kleine Comicsequenzen ausgedrückt. Gewagt, aber effektiv und eng verbunden mit Serienschöpfer David Safir, so Felicitas Woll.
Der auch super Frauenfiguren schreibt, die auch ausbrechen aus diesem Normalen. Es war für die damalige Zeit total mutig. Es war auch von der ARD total mutig, was wir gemacht haben. Ich weiß noch, diese eine Folge, das werde ich nie vergessen, wo Lolle begreift, dass sie eine Filmfigur ist. Herrlich dankbar, das zu spielen, ja, aufzuwachen und zu realisieren, Moment mal, das ist mein Autor, der hat mich geschrieben. Wie, ihr guckt mir hier den ganzen Tag zu? Großartig natürlich. Wir sind sehr dankbar darüber, dass wir da auch so spielen konnten und so Möglichkeiten hatten, da einfach ein bisschen durchzudrehen.
Genau davon hat Berlin Berlin gelebt. Vom hohen Tempo, vom Witz, von der Liebe zu den Charakteren. Jetzt, 18 Jahre später, kommt das Revival in Spielfilmlänge. 80 Minuten lang gibt es ein Wiedersehen mit den Figuren. Mit Lolle, mittlerweile Ende 30, ihrem Cousin Sven, in den sie noch immer heimlich verliebt ist, den schlunzigen Nachbarn Hart, den sie kurz davor steht, zu ehelichen. Es ist wieder ein chaotisches Liebeskarussell in Lolles Leben. Sie betreibt mittlerweile eine erfolgreiche Animationsfilmfirma in Berlin mit ihrem Verlobten Hart und bekommt quasi vorm Traualtar kalte Füße und landet nach einer rasanten Flucht mit dem Auto durch die Stadt noch im Brautkleid vor Gericht.
Angeklagte, setzen.
Okay, ich gebe zu, den schönsten Tag des Lebens hatte ich mir schöner vorgestellt.
Aber man soll auch nicht alles glauben, was in den Hochzeitsmagazinen steht.
Lolle ist mit ihren 38 Jahren in Berlin-Berlin der Film zwar sichtlich gealtert, emotional allerdings noch immer auf dem Stand einer 20-Jährigen. Die kreativen Köpfe um Drehbuchautor David Safir und Regisseurin Franziska Meyer-Preis, die Ursprungsbesetzung von Berlin-Berlin, schicken ihre Hauptfigur auf einen chaotischen Roadtrip in den Harz und berauben dem Film damit seiner titelgebenden Grundlage. Ein Großstadtmärchen zu sein.
Hey, wo zum Teufel ist der östliche Westharz?
Ich weiß noch nicht mal, wo der westliche Ostharz ist.
Na, ich schätze, westlich vom östlichen Ostharz.
Ist ja auch scheißegal.
Die absurde Roadtrip-Thematik inklusive verirrter Männer, die auf Bären treffen, illegaler Drogenküchen und einer sektenähnlichen Gemeinschaft mitten im Wald verliert sich in altbackenem Humor und verstolperten Gags. Selbst die Comic-Einspieler, das Markenzeichen der Serie, haben ein digitales Computer-Update bekommen und wirken wie Fremdkörper. Das männliche Ursprungsensemble um Jan Sosniok und Matthias Klimser wird zu blödelnden Nebenfiguren degradiert. Rosalie, die beste Sparringpartnerin von Lolle, bekommt nur einen knappen Gastauftritt, der erahnen lässt, wie die Chemie hätte sein können.
Warum hast du dich nicht gemeldet?
Ja, warum denn icke? Warum hast denn du dich nicht gemeldet? Ich meine, gut, das war natürlich damals auch alles ein bisschen abrupt. Was, Landei?
Ja, Lesbe.
Berlin, Berlin, der Film scheitert am Ende an einem Konzept, das 2002 progressiv war, 2020 aber zu einem Rohrkrepierer wird. Der Film tut so, als hätte es in den letzten 15 Jahren keine Entwicklung im Storytelling und in der Entwicklung seiner Figuren gegeben, ist ziel- und planlos, selbst als Fanservice gescheitert. Lolle hätte Besseres verdient.
Anna Wollner über Berlin, Berlin, der Film, ab Freitag bei Netflix zu sehen. Und wenn Sie lieber die alte ARD-Serie sehen wollen, auch die wird es bei dem Streaming-Dienst geben. Die Idee, in diesen Zeiten Kultur online kostenlos zur Verfügung zu stellen, ist weit verbreitet. Sei es gerade beim virtuellen Theatertreffen oder beim gestrigen Konzert der Berliner Philharmoniker. Auch auf die Filmwelt trifft das zu, zum Glück. Die Abteilung für asiatische Studien der University of British Columbia im kanadischen Vancouver hat 12 Klassiker aus der goldenen Zeit des chinesischen Kinos online gestellt. Bei YouTube, in restaurierter Fassung und mit englischen Untertiteln. Anke Lewicke hat sich durch die Filme geklickt und geguckt und hat jetzt in ihrem Heimstudio Platz genommen. Anke, grenzen wir erstmal den Zeitraum ein, das goldene Zeitalter. Um welche Ära handelt es sich hier?
Naja, es ist die Zeit vor der kommunistischen Revolution 1949. Und ja, zunächst einmal war das chinesische Kino, haben die eigentlich nur Peking-Oper abgefilmt. Aber dann Shanghai, Hafenstadt, in den 1920er Jahren eine offene Stadt, eine kosmopolitische Stadt, viele Ausländer. Und damals war Kino ja ein großes Ausgehvergnügen. In Shanghai entstanden dann auch die großen Kinopaläste. Da gab es viel Hollywood zu sehen, auch französische Filme. Aber die Reisenden und Ausländer haben dann eben auch die Technik und das Know-how mitgebracht. Und in und rund um Shanghai entstanden dann unheimlich viele Filmstudios und dieses goldene Zeitalter wird eigentlich in zwei Dekaden eingeteilt. Einmal 1931 bis 1937, also vor dem Beginn des zweiten Sino-Japanischen Krieges und dann wieder nach dem Krieg 1946 bis 1949 eben. Das war ja auch wieder eine Zeit der politischen Umwälzung bis dann eben zur kommunistischen Revolution.
Gibt es denn Themen und Motive, die die Regisseure in den Jahrzehnten besonders beschäftigt haben?
Ja, also man kann sagen, dass das Kino schon das Medium der Linksintellektuellen war. Es war ein soziales Kino. Es ging um Armut, um ausbeuterische Verhältnisse. Es wurde immer wieder Kritik am Feudalsystem geübt. Aber das wurde alles aufbereitet, so in melodramatischer Manier, auch mit komischen Untertönen. Also das war schon immer der Versuch, den Spagat zwischen Unterhaltung und realistischen Erzählungen zu schaffen. Und wenn man sich die Filme heute anschaut, das funktioniert einfach unheimlich gut. Also man wird wirklich mit in eine andere Gegenwart genommen, schaut sich das alles sehr gebannt an und natürlich gibt es heute auch so dokumentarische Qualitäten, weil du einfach mitbekommst, wie man damals in China gelebt, gearbeitet hat und so weiter. Und dann finde ich es auch ganz spannend, gerade während der zweiten Dekade, also im zweiten goldenen Zeitalter, kriegst du auch mit, wie dieses ja, sage ich mal, gesellschaftlich relevante Unterhaltungskino dann doch immer mehr zu Propagandazwecken genutzt wird. Also da gibt es den eigentlich sehr schönen Film 1949 gedreht. Die Wanderschaften des Waisenjungen mit den drei Haaren. Das ist so eine Oliver Twist-Geschichte. Man geht wirklich mit diesem Jungen durch die Straßen betteln. Dann findet er eine Zeitung, macht daraus eine Tüte, um Abfall zu sammeln, weil man für den Müll Geld bekommt. Dann kommt da eine Zigarette rein, die fängt dann an zu brennen. Und er tut sich mit anderen jungen Obdachlosen zusammen. Dann gibt es auch noch so einen tollen Aufstand in einem Palast, der aber am Ende zieht dann die kommunistische Partei auf und auf einmal wissen die Jungen, wo sie hingehören.
In Hollywood der Zeit 30er, 40er Jahre oder auch in Europa gab es zu der Zeit ja schon die großen Stars. Traf das auch auf China zu? Gab es da auch sowas wie ein Starsystem?
Ja, auf alle Fälle. Und es waren vor allen Dingen weibliche Stars, weil es unheimlich häufig Frauenschicksale waren. Und die bekannteste ist Ruan Lingyu. Und sie gilt so als die Greta Garbo des chinesischen Kinos. Und ihre Legende wurde noch größer, weil sie sich mit nur 24 Jahren umgebracht hat. Und sie fing als Stummfilm-Diva an. Ganz bekannt ist der 1934 gedrehte Film Die Göttliche. Da spielt sie eine Frau, die sich prostituieren muss, um ihren kleinen Jungen zu ernähren. Und wie sie das spielt, also so im Stummfilm wird ja eigentlich immer so wild gestikuliert, aber sie macht das total präzise. Einerseits ist sie die fürsorgliche Mutter zu Hause. Wenn sie sich auf die Straße begibt, dann zündet sie eine Zigarette an und dann ist sie auf einmal eine ganz andere Frau. Und das ist filmisch auch immer so schön aufgelöst. Also man sieht ihre Stöckelschuhe, ihre Beine und dann sieht man auf einmal so, ja, so frisch polierte Männerschuhe und man weiß, jetzt hat sie einen Freier gefunden. Also das ist ganz interessant, wie diese Frau, die so stilisiert wird als Leinwandgöttin, mit ihrer Schönheit doch immer wieder soziale Realität erzählt hat.
So populär wie die Filme damals waren, könnte ich mir vorstellen, dass sie auch stilprägend gewesen sind. Also beziehen sich Regisseure noch heute auf sie?
Ja, auf alle Fälle. Und ganz besonders müsste man hier nennen den Film Springtime in a Small Town aus dem Jahre 1949. Also der Film spielt eben nach dem Krieg und der war ganz wichtig für Wong Kar-wai. Also wie der Titel schon sagt, das ist so ein kleines Dorf, es ist eine Dreiecksgeschichte. Und dieses, ja, so eine existenzielle Melancholie ist in diesem Film, wie man sie bei Wong Kar-wai wiederfindet. Und dann aber auch diese Stilisierung bei Wong Kar-wai in The Mood for Love gibt es doch immer wieder diese Gänge durch die schmalen Gassen. Und hier sind das so Gänge entlang der Ruinen der Natur, wo die Menschen, die Frauen und Männer mal ein bisschen zu sich kommen. Und da merkt man einfach, dieser Film benutzt auch schon bestimmte Szenen wie ein Refrain. Und das hat ja Wong Kar-wai dann später auch übernommen. Und ich habe den Film damals 2002 in Venedig gesehen, dann kam die Hauptdarstellerin, die war 80 rein, wei, 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 und das war wirklich ein bewegender Moment, diese alte Dame da zu sehen.
Anke Lewicke über das goldene Zeitalter des chinesischen Kinos, die 1930er bis 1940er Jahre. 12 Filme sind jetzt online zu sehen. Sie müssen nur bei YouTube den Begriff Chinese Film Classics eingeben. Am Montag startet die Schule wieder schrittweise, auch wenn wir weit entfernt sind von einem gewohnten Schulbetrieb. Immer mehr stellt sich dann auch die Frage, was ist mit dem Schulstoff, was ist mit der Bildung? Eine Frage, die jenseits von Corona und auch jenseits von Fuck You Goethe auch im Kino immer wieder auftaucht. Was vermittelt die Schule und wie vermittelt sie im besten Sinne Bildung? Hartwig Tegler mit den Top 5 über den Schulalltag von der ehemaligen DDR über das Elite-College in den USA bis zur Banlieue von Paris.
Lust auf einen Film?
Du kommst also am ersten Schultag ohne deine Sachen.
Monsieur, ich habe ein Blatt und einen Stift, das reicht doch, oder?
Ob das reicht? Dann schreibst du alles von Geschichte, Französisch und Mathe auf dasselbe Blatt.
Oh ja, das fängt ja gut an.
Nein, nein, nein. Bitte, bitte. Ein bisschen Ruhe. Könnten jetzt bitte alle mal zuhören. Danke.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. Der Chor. Stimmen des Herzens. Von François Girard, 2014.
Gib einfach auf,
meint der Musiklehrer Dustin Hoffmann. Zum begabten, wie missratenen, von einer Alkoholikerin abstammenden, nun in der Eliteschule gelandeten Schüler.
Denn aufgeben ist alles, was du kannst.
Und so sicher wie das Amen in der Kinokirche, antwortet der Junge.
Nein, ich gebe nicht auf.
Er gibt nicht auf und landet als Underdog im Olymp der Musikschule. Schule und die Vermittlung von Bildung wirkt im Hollywood-Mainstream in der Regel als Variante des vom Tellerwäscher zum Millionär-Mythos. Es geht weniger um Wissen, Erkenntnis, Wahrheit, sondern um Leistung, Leistung, Leistung und Angepasstheit. Und damit wird der Junge natürlich zum Besten im Chor.
Platz 4. Mona Lisas Lächeln von Mike Newell 2003.
Die weibliche Version vom Club der toten Dichter. Nur, dass man sich bei Peter Weir in dessen Schulfilmklassiker schwer vorstellen konnte, dass die Jungen, die ihr Lehrer begeistert, das Heiraten für wichtiger halten würden als Kunstgeschichte. Die, also die Kunstgeschichte zu studieren, ist für die jungen Frauen in Mona Lisas Lächeln eher ein Feigenblatt, Beiwerk zur bald kommenden Ehe. Die neue, junge, motivierte Pädagogin Julia Roberts denkt da anders und ihr Ziel ist es, ihre Schülerinnen am renommierten College zum eigenständigen Denken zu motivieren. Bildung und weibliche Emanzipation gehen in diesem Film zusammen, was natürlich der richtige Gedanke ist. Nur das Pathos, das hier so dick aufgetragen ist, das tut weh.
Platz 3.
Wer ist für eine Schweigeminute?
Das schweigende Klassenzimmer von Lars Kraume, 2018.
Eine Minute Schweigen, 1956. Solidarität für die Opfer des Volksaufstandes im sozialistischen Bruderland Ungarn.
Die Ungarn, die da sterben, die sind so alt wie wir.
Aber diese Minute reicht, damit die 19 Abiturienten in die Mühlen der DDR-Staatsmacht geraten.
Das hier ist eine Konterrevolution.
In das schweigende Klassenzimmer findet der schulische Bildungsprozess über Leid und Schmerz statt. Erst in der Geste ihres Widerstands, dieser Schweigeminute, wird den Schülern klar, dass der autoritäre Staat alles tun wird, ihren Widerstand zu brechen, angetrieben dabei von den Traumatisierungen, die die Nazizeit, so wie in der BRD, in der DDR hinterlassen hat. Bildung nicht als Akkumulation von Wissen, sondern als brutaler Erkenntnisprozess.
Platz 2. Happy Go Lucky von Mike Lee. 2009.
Poppy ist Grundschülerin in London. Egal, was auch passiert, sie lässt sich ihre gute Laune nicht verderben und feiert nachts schon mal durch. Es scheint zunächst, als sei sie keine ernsthafte Person. Dann wechselt die wunderbare Sally Hawkins als Poppy ganz plötzlich ihren Ausdruck, wird zur ernsthaften, verantwortungsvollen Pädagogin, als sie beobachtet, wie ein kleiner Junge einen Mitschüler in ihrer Klasse haut.
Du kannst mit mir reden, weißt du? Sag mir alles, was du willst. Ich bin hier, um dir zu helfen.
Es kommt heraus, dass der Freund der Mutter des Jungen das Kind schlägt. Mike Lee zeigt eine Lehrerin, die genau hinhört und hinschaut und eine tiefe Empathie zu ihren Schülern verspürt. Vielleicht die Utopie eines Bildungssystems. Erster Tag des Schuljahres.
Ist dir klar, dass das in diesem Jahr die erste Pause ist und du prügelst dich schon?
Natürlich prügel ich mich. Und wenn der Wichser ein Problem hat, dann kriegt er noch mehr.
Stopp.
Platz 1. La vie scolaire, Schulalltag von Grand Corps Malade und Mehdi Idia, 2019.
Schule in den Banlieues von Paris, Brennpunkt der sozialen Probleme des Viertels. Die Botschaft der Lehrer an die Schüler, du hast keine Chance, also nutze sie. Die Lehrer versuchen, den Schwierigkeiten der Schüler gerecht zu werden und ihnen Unterstützung zukommen zu lassen. Es spricht der Mathelehrer.
Die Mathematik ist dazu da, um sich den Kopf zu zerbrechen, so wie Issa das gerade an der Tafel macht. Man soll sich den Kopf zerbrechen und niemals aufgeben. Und wenn man sich mal wirklich, wirklich, wirklich den Kopf zerbrochen hat und die Lösung findet, ist man stolz auf sich. Und Selbstvertrauen ist sehr wichtig.
La vie scolaire, Schulalltag, würdigt die Energie und die Kreativität der Schüler und die ihrer Lehrer. Die Schule kann auch in sozialen Grenzbereichen der Gesellschaft, dem Raum von Chancenungleichheit, Bildung vermitteln, Chancen fördern. Diese Hoffnung lässt La vie scolaire, Schulalltag, aufscheinen.
Madame, Sie kennen doch meine Zensur.
Ja, aber hier rede ich von einer Ausbildung, die genau das Richtige für dich sein könnte.
Ich werde es mir überlegen.
Nein, du überlegst nicht, du machst dich an die Arbeit.
Das war Hartwig Tegler mit seiner Top 5 Filmkolumne zum Schulalltag. Sie finden diese Top 5 Liste wie üblich online unter deutschlandfunkkultur.de/vollbild. Oder bei gängigen Podcast-Portalen gibt's Vollbild auch zum Nachhören. Ich bin Susanne Burg und hier geht's gleich weiter nach den Nachrichten mit der Echtzeit, dem Magazin für Lebensart. Viel Spaß!